Burma Sahib von Paul de Roux. Es liest Manfred Spitzer. Erster Teil: Der Weg nach Mandalay. 1. Die Herefordshire, östlich von Suez. Der schicke, schlaksige Bursche da, sagte die Frau im Salon der ersten Klasse auf dem Oberdeck, während sie die Augen zusammenkniff und sich auf ihrem Liegestuhl nach vorn beugte, um bessere Sicht zu haben. Der Saum des weißen Sommerkleides umspielte ihre Knöchel, und auf dem Kopf trug sie jetzt, da die Sonne schräg durchs Fenster fiel, einen hellen, breitkrempigen Hut, der wie ein Lampenschirm geformt war und nach unten hin weiter wurde. Als sie ihr Fernglas vor die Augen hob und zum Bug blickte, glitten ihre weiten Ärmel bis in die Ellenbeugen hinab, wobei das Weiß des Kleides ihre Haut gelblich erscheinen ließ. Sie verzog, geblendet von der Sonne, das Gesicht, verzerrte den Mund so, dass man ihre Zähne sah, und fingerte am Fokussierrad des Fernglases herum, um scharf zu stellen auf den jungen Mann. Er stand im Heck zugewandt, blickte also in ihre Richtung. »Da ist er wieder, Alec«, sagte die Frau. Er trug ein beiges, neu aussehendes Leinenjackett, eine weite graue Hose und abgewetzte Segeltuchturnschuhe. Er schaute zu, wie sich das Ufer entfernte, und lehnte sich in den Wind, wobei seine Krawatte zur Seite flatterte und ihm gegen die Schulter schlug. Nach und nach verschwand das Ufer im Wasser, ein flacher brauner Hügel, auf dem er wenige Minuten zuvor noch Männer in biblischen Gewändern gesehen hatte. Einen, der ein mit Ballen beladenes Kamel führte, andere, die mit Hacken Erdklumpen lockerten und in der Sonne der ersten Novembertage unter wolkenlosem Himmel ihrer Arbeit nachgingen. Das Letzte, was er von Ägypten sah. Wieder an der gleichen Stelle, in dieser brütenden Hitze. Sie musterte ihn sehr genau. Er rauchte eine Zigarette mit mürrischem Gesichtsausdruck und gerunzelter Stirn, während er zur flacher werdenden Uferlinie hinüberblickte und die Nachmittagssonne ihm ins junge, ernste Gesicht schien. »Ich auch«, sagte der Mann mit dem Schnurrbart neben ihr zu einem vorbeischwebenden Kellner. Anders als sie, die aufmerksam, fasziniert, halb aufgerichtet dasaß, lagerte er entspannt auf seiner Liege, die Füße auf dem Fußteil mit hochgereckten Zehen. Er tippte mit dem Finger gegen sein leeres Glas. »Bora Pek!« »Immer allein«, sagte die Frau, »und recht oft mit einem Buch unterm Arm.« Der Mann antwortete nicht. Er hielt seine goldene Armbanduhr in der Hand und zog sie auf, nachdem der Kapitän verkündet hatte, dass man in eine neue Zeitzone komme und er die Uhr neu gestellt hatte. Dann legte er sie wieder an und bewunderte, wie das geschliffene Kristallglas das Sonnenlicht einfing. Während er lächelnd das funkelnde Glas betrachtete, kam der Kellner, verneigte sich, senkte das Tablett mit dem Whisky und murmelte leise, »Sahib!« »Er hat auf Französisch losgelegt, als wir an Land gingen, in Marseille, und dann nochmal mit Straßenhändlern in Port Said Französisch gesprochen.« »Verdammter Froschfresser, also, Edis«, sagte der Mann, hob sein Glas, nahm einen Schluck und leckte sich die Tropfen aus dem Schnurrbart. »Rätsel gelöst.« »Keineswegs«, sagte die Frau mit einem wissenden Lächeln. »Er ist Engländer.« »Mit gelegentlichen französischen Anfällen.« »Sei nicht so böse, Alec.« Der Mann schmatzte mit den Lippen und sagte mit einem Anflug von Ungeduld, »Ich verstehe nicht, warum dich das so brennend interessiert.« Die Frau richtete das Fernglas neu aus und hielt den Atem an, wie jemand, der einen Vogel auf einem Zweig zu erkennen versucht. »Er ist kultiviert.« »Wie bitte?« sagte der Mann schroff. »Ich denke an Muriel«, flüsterte die Frau, als könnte der junge Mann sie hören, obwohl er 40 Meter entfernt stand, immer noch an der Bugreling, den Blick zum Ufer gerichtet. Der Mann seufzte und hob sein Glas zum Mund, trank und schien, als er schluckte, auch die Worte zu verschlucken, die er eigentlich sagen wollte. Noch immer halb flüsternd fuhr die Frau fort. »Er könnte genau richtig sein für Sie.« »Ach wirklich«, sagte er in einem ungläubigen Tonfall. »Wird der Sohn eines Plantagenbesitzers sein und in Colombo von Bord gehen, hoch zu den Teeplantagen. Er fährt ganz bis Rangoon mit. »Du hast mit dem Burschen schon geredet?« »Ich habe mit dem Zahlmeister gesprochen«, sagte die Frau, legte das Fernglas im Schoß ab und sah den Mann mit einem trotzigen Lächeln an. »Das halbe Schiff fährt nach Rangoon. Er logiert in der ersten Klasse, zusammen mit Massen von anderen Leuten. Er ist alleinstehend. Das will ich aber auch stark hoffen. Er ist, wenn's hochkommt, 22.« »19«, sagte die Frau. »Nicht geeignet.« »Aber seine Krawatte«, sagte die Frau und reichte ihm das Fernglas. »Lug mal durch.« Der Mann grummelte genervt, Luke gab ein Brummen von sich, während er durch das Fernglas sah und sagte, »Blaue Streifen.« »Eton«, erwiderte die Frau mit aufeinandergepressten Zähnen. Der Mann drückte sich das Fernglas fester in die Augenhöhlen und studierte die Krawatte, die über der Schulter des jungen Mannes lag und im Wind flatterte. Dann reichte er das Fernglas wieder der Frau, die sich gerade eine Zigarette anzündete. Mit triumphierend gespitzten Lippen blies sie eine Rauchwolke zu ihm hinüber. Er wedelte den Rauch weg und sagte, »Ich werde dafür sorgen, dass der Kapitän ihn zum Abendessen einlädt.« Auf diesen Moment, als der Lotse die Herefordshire durch den Kanal gesteuert hatte und jetzt wieder an Bord des nebenherfahrenden Begleitbootes gegangen war, das Schiff freigab, hatte der große junge Mann, Eric Blair, gewartet. Der Kapitän der Herefordshire umfasste die Griffe des Steuerrads, was durch die geneigten Fenster der Brücke von unten gut zu sehen war, und die Motoren begannen zu dröhnen und zu stöhnen, immer lauter mit der zunehmenden Geschwindigkeit, und auch unter Blairs Turnschuhen wummerte es. Der Flecken einer kleinen Küstenstadt versank hinterm Horizont.